Ja, das ist schon Hunger nach dem Wort Gottes. Warum darf ich die Predigt nicht hören? Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde legen wir einen Abschnitt aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Ich lese ab Vers 8 und wir stehen dazu nochmal auf. Die Amalekiter zogen heran und kämpften in Rephidim gegen Israel. Mose sagte zu Josua: Wähle Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Morgen will ich mich oben auf den Hügel stellen mit dem Stab Gottes in der Hand. Josua tat, wie Mose zu ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen die Amalekiter. Aber Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose die Hand hochhielt, war Israel stärker. Sobald Mose aber die Hand sinken ließ, waren die Amalekiter stärker. Als Mose die Hände schwer wurden, holten Aaron und Hur einen Stein herbei. Den legten sie unter ihn, sodass Mose sich setzen konnte. Aaron und Hur stützten die Hände des Mose, der eine rechts, der andere links. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Josua besiegte die Amalekiter und ihr Kriegsvolk mit scharfem Schwert. Herr, das ist ein kämpferisches Wort, aber es ist doch zugleich auch ein Wort von dir für uns. Und so bitten wir dich, dass du jetzt selbst zu uns redest. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, ob er ein weltfremder Mensch war, um nicht zu sagen, ein dummer Träumer. Das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. Mit 52 Jahren begann Ferdinand Graf von Zeppelin, allen Warnungen zum Trotz, seine Lieblingsidee in die Tat umzusetzen. Nach 10 Jahren harter Arbeit stieg im Juli 1900 am Bodensee das erste lenkbare Luftschiff auf, LZ-1. Das Luftschiff 2, LZ-2, wurde beschädigt und musste wieder abmontiert werden. LZ-3 wurde in einer Halle von einem Sturm zerstört. Als LZ-4 im Triumph von einer Rundfahrt über Süddeutschland zurückkehrte, geschah 1908 bei Echterdingen ein schweres Unglück, bei dem das Luftschiff in wenigen Minuten völlig ausbrannte. Aber Graf Zeppelin fand nach allen Missgeschicken und auch nach jenem schweren Unfall dieses Wort aus der Bibel, das ihm damals die Kraft zum Weitermachen gab. Er fand das Wort Klagelieder des Jeremia 3, Vers 22, wo es heißt: Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Luther-Übersetzung. Wir könnten sagen: Gottes Güte macht's, dass ich nicht am Boden zerstört bin. Dass es mit mir kein Ende hat. Es ist Gottes Güte. Dieser feste, kindliche Glaube eines erwachsenen Menschen an die Liebe und Stärke Gottes war seit der Jugend im Grafen Zeppelin lebendig. Man höre und staune, schon als 15-Jähriger hatte er seinem Lehrer ein Andachtsbuch geschenkt. Wer macht das schon, seinem Lehrer ein Andachtsbuch zu schenken? Also Zeppelin hatte seinem Lehrer dieses Andachtsbuch geschenkt und darin als persönliche Widmung folgenden Satz vorne reingeschrieben. Ich zitiere: Das Gebet scheint mir eine Waffe zu sein, die uns der liebe Gott selbst geschenkt hat, um nach seiner Verheißung durch unseren treuen Heiland und Erlöser den Teufel, die Pforten der Hölle zu überwinden und uns das Himmelreich zu erkämpfen. Ein 15-Jähriger schreibt das. Offenbar wusste er schon damals etwas von Beten und von Kämpfen. Man könnte auch sagen von aktivem Beten, aktives Beten. Er schrieb mir, das mag uns befremden, aber da ist etwas drin. Er schreibt hier das Gebet als Waffe. Und Ähnliches hören wir jetzt auch in dem Predigtext. Da kamen die Amalekiter und kämpften gegen Israel in Rephidim. Da ist zunächst mal auch ein Kampf mit Waffen. Die Situation, ich will sie kurz skizzieren, Israel, das von Gott auserwählte Volk, befindet sich nun nach der Befreiung aus der Zwangsarbeit in Ägypten unter der Führung des Mose auf dem langen, jahrelangen Marsch durch die Wüste, dem als neue Heimat vom Herrn verheißenen Land Kanaan entgegen. Nun heißt es, da kamen die Amalekiter. Wer waren das? Die Amalekiter waren ein Verband von Nomadenstämmen in der Sinai-Wüste. Es ist eine Macht, die sich hier dem Volk Gottes in den Weg stellt. Die Israeliten hatten ja nichts gegen die Amalekiter, sie wollten nur durch ihr Land ziehen. Aber das wurde ihnen verwehrt. Da kamen die Amalekiter und kämpften gegen Israel. Angriffe, Anfechtungen, Widerstände gehören, ich übertrage jetzt in unser Leben, früher oder später, seltener oder häufiger in jedes Menschenleben. Angriffe und Widerstände. Oft kommen Widerstände, die sie in den Weg stellen durch Menschen. Das hat Paulus zum Beispiel ja auch erlebt. Mehrfach lesen wir davon im Neuen Testament, etwa im 1. Korinther 16, da schreibt Paulus: Mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber, jetzt kommt's, aber auch viele Widersacher sind da. Das heißt, Paulus findet ein reiches Erntefeld für seine Wirksamkeit, aber es gibt Gegenwind, Power, die sich ihm entgegenstellt. Oder 2. Timotheus 4, Widerstand durch Menschen. Da schreibt der Apostel: Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Kennen wir vielleicht auch mal. Man hat versucht, ein Zeugnis weiterzugeben vom Glauben, eine Einladung auszusprechen. Und dann kommt man gegen eine Mauer des Widerstandes. Aggressiver Widerstand. Oder Apostelgeschichte 13, wieder Paulus, über Paulus. Da widerstand ihnen, nämlich dem Paulus und Barnabas, der Zauberer Elymas und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Da war also ein hoher Beamter, der war interessiert am christlichen Glauben und jetzt kommt die Gegenmacht und flüstert ihm ein: Lass die Finger davon, das ist nichts. Widerstand. Aber es gibt ja nicht nur Widerstand durch einzelne Menschen. Könnten wir alle ein Lied von singen, auch unabhängig jetzt von Horizont Glauben, wo sich Menschen gegen einen stellen. Aber es gibt ja vielleicht noch viel häufiger Widerstände durch Ereignisse, die passieren, durch Geschehen um uns herum. Da will ich nur aus der Fülle möglicher Beispiele eins herausgreifen, was uns ja alle betrifft. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber in der Vergangenheit und wohl auch in der Zukunft. Ich will nur nennen die Krankheit. Die Krankheit ist ja auch so etwas, was sie uns entgegenstellt. Ich rede jetzt nicht von einer kleinen Erkältung, sondern von massiverem Krankheit. Billy Graham schreibt in einem seiner Bücher, wie er seinen Bruder im Krankenhaus besucht. Haben Sie vielleicht auch schon mal Menschen, sind ins Krankenhaus zu einem Besuch gegangen und dann sieht man immer diese Flure, rechts und links. Ich sehe das so richtig bildhaft jetzt vor mir. Man kommt im Treppenhaus hoch, dann geht rechts eine Station, links eine Station, manchmal in der Mitte noch eine. Und so war es bei ihm auch. Und er schreibt in seinem Buch Im Krankenhaus, Doppelpunkt. Jetzt kommt's. Nach beiden Seiten gehen die Korridore ab. Diese Sackgassen der Schmerzen, Ängste und Hoffnungen. Liebe Mann, das ist es. Schauen wir mal in so einen Krankenhausflur rein, das sind Sackgassen. Sackgassen, und was steckt in diesen Sackgassen drin, in den Zimmern rechts und links, in diesen Sackgassen? Am Ende geht es ja nicht weiter. In Sackgassen. Und da ist alles gebündelt drin. Schmerzen, Ängste, natürlich auch Hoffnungen. Ich pack's nochmal. Aber Krankheiten können solche Widerstände sein, die uns auch im Glauben zweifeln lassen. Es hat jemand mal gesagt, schwere Krankheiten können sein Brecheisen des Unglaubens, die uns von Gott wegbringen wollen. Gerade nicht ins Gebet treiben, sondern Zweifel. Wenn mich das trifft, dann kann Gott nicht da sein. Brecheisen des Unglaubens, Widerstände. Ach, und dann gibt es noch viele andere Nöte und Belastungen, das will ich nicht weiter ausführen. Berufliche Situationen, Nöte mit dem Chef, Mobbing im Betrieb. Ach, es gibt so vieles. Und die Sorgen, natürlich die Sorgen, das sind auch so Widerstände, die sich uns wie die Amalekiter in den Weg stellen und uns zu Fall bringen wollen. Und mit den Sorgen, da ist es ja auch nicht so einfach. Ich habe das früher mal scherzhaft hier erwähnt, nicht? Meine Oma, die hatte ein Schnapsgläschen in der Vitrine stehen, so ein niedliches, kleines, da stand so ein niedlicher Spruch drauf: Hast du Kummer, Sorg und Pein, greife schnell zum Brandewein. Ja, wenn's denn so einfach wäre. Bisschen netter ist es ausgedrückt im historischen Rathaus von Buxtehude. Da steht an der Wand ein plattdeutscher Spruch. Ich bin ja nicht so bewandert im Plattdeutsch, aber ich versuch's mal hinzukriegen. Süd dat ut, ook noch so schlecht, dat löpzig eins, wer da trecht. Ja, wenn sich alles wieder trecht laufen würde, dann wäre es ja gut. Aber es tut's ja leider nicht. Und wo werden wir die Sorgen los? Wie werden wir sie los? Ist ja die Frage. Mit einer Kur? Man hat in Rom Ausgrabungen gemacht und bei den sogenannten Antoninischen Bädern. Da hat man die Inschrift gefunden aus der Antike, wo die Römer denn zur Fitness und ins Bad gegangen sind. Ich übersetze aus dem Lateinischen, da heißt es: Der Sorge ledig besuche diese Stätte, auf dass der Krankheit ledig du sie verlässt. Non hic curator qui curat. Das heißt übersetzt: Keine Heilung findet hier, wer Sorgen hat. Also da wurde den Leuten gesagt, also ihr könntet hier was für eure Fitness tun, hier in unserer Saunalandschaft. Aber wenn du Sorgen hast, die wirst du hier nicht los. In diesem Heilbad wirst du deine Sorgen nicht los. Da kann dein Ischias ein bisschen besser werden, aber die Sorgen wirst du nicht. Non hic curator qui curat. Ja, was soll man dann machen? wenn diese Widerstände da sind. Fliehen, Kopf in den Sand, nicht dran denken, ja, das mag im Moment helfen. Oder Resignation, ach na ja, musst du mit leben, hilft nur alles nichts, anderen geht es auch nicht besser. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Oder Panik. Was kann man jetzt machen? Den fragen, dorthin laufen, dies nochmal versuchen. Panik. Oder ganz schlimm, Hader, Bitterkeit. Kennen Sie das? Immer ich. Womit habe ich das verdient? Ausgerechnet ich wieder. Nimmt das denn nie ein Ende? Hört das denn nie auf? Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen die Amalekiter. Also hier wird aufgerufen zu aktivem Widerstand. Nicht Hader, nicht Panik, nicht Resignation, nicht Flucht. Mark Twain berichtet von einem Ruderboot, das hat zwei Ruder. Auf dem einen Ruder steht Glaube und auf dem anderen Ruder Tat. Da wird der Ruderer gefragt, warum er das auf deine Ruder darauf geschrieben hat, Glaube und Tat. Da sagt er, ja, wenn ich nur mit einem Ruder rudere, drehe ich mich im Kreise. Immer nur Glaube, komme ich nicht von der Stelle. Immer tun, hilft letztlich auch nichts. Beides muss zusammenkommen. Das aktive Tun und die Verbindung mit Gott. Tun und Glauben. Und das passiert hier modellhaft. Wir lesen, Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels, und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegten die Amalekiter. Und hier dieses Hände erheben ist ja eine Gebetshaltung, ist ein Bild für Beten. Hier sehen wir, es kommt beides zusammen. Aktives Tun, Widerstand und vor allen Dingen Gebet. Einsatz, Arbeit, Ringen und Kämpfen und Beten. Und die Israeliten haben er hier erlebt. Nur solange Mose die Hände zum Gebet erhoben hielt, waren die Amalekiter, obwohl sie eigentlich militärisch überlegen waren, auf der Verliererstraße. Aber wenn der Mose nachließ mit dem Gebet, dann kamen die Gegner wieder voran. Aber nun, man kann das verstehen, heißt es hier, aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, sodass er sich darauf setzte. Aaron und Hur stützten Mose die Hände auf jeder Seite einer. Also das kann man ja nur wirklich verstehen. Mose wurde mit der Zeit einfach nur müde. Er wurde schwach im Beten. Ja, liebe Gemeinde, Gebet kann oft ein sehr langer und wegen der Länge auch mühseliger Weg sein. Ich glaube, es gibt nur wenige Dinge im Leben, wo wir so schnell ermüden wie im Gebet. Ich wage mal so die Behauptung, es gibt kein anderes Gebiet im christlichen Leben, auf dem wir so rasch müde werden wie im Gebet. Das ist einfach so. Gott sei es geklagt. Es ist schwer, und ich spreche vielleicht jetzt manchem Herz, der für einen bestimmten Menschen oder für ein bestimmtes Anliegen vielleicht schon Monate und Jahre betet, immer mal wieder oder beständig. Es ist schwer, Tag für Tag auf dem Pfad der Fürbitte durchzuhalten, ohne zu wissen, ob denn schon überhaupt was erreicht ist. Der Ehepartner ist ja immer noch ungläubig und hat die Jalousien runtergemacht und die Frau betet 30 Jahre schon für ihn. Die Kinder sind immer noch auf einem offenkundigen Irrweg. Und wie lange haben die Eltern schon gebetet? Es gibt viele Beispiele. Wenn wir denn nur sicher sein könnten, dass tatsächlich schon was passiert. Und genau an dieser Stelle kommt oft der Heilige Geist uns zu Hilfe. Es ist so wie für einen müden Wanderer, wenn der irgendwann wieder einen Kilometerstein sieht, dann ist dieser Kilometerstein für ihn ein Ansporn. Ich habe wieder einen Kilometer geschafft. Es ist nicht mehr so weit wie am Anfang. Und diese kleine Zwischenstation, die gibt wieder Mut, weiterzugehen. Und dann tut Gott das in seiner Liebe oft, dass er uns so einen kleinen Blick in dieser langen Gebetsstrecke erlaubt, wo wir schon weitersehen, wo wir schon Vorzeichen sehen, da wird's hingehen und am Schluss wird's gut werden. Dieses Beispiel vielleicht von der Frau, die für einen Mann betet, dass er irgendwann sagt, du geh da ruhig hin, wenn dir das gut tut, dann geh da hin. Früher hat er geschimpft, wenn sie weggegangen ist zur Bibelstunde. Geh mal hin, das tut dir gut. Da merkt die Frau, da ist schon etwas passiert auf diesem Weg. Das ist schon ein Vorzeichen. Es gibt, und dann hat man wieder Mut, weiterzubeten. Das kann man für in vielen Gebetsanliegen. Es kann bei Gesundheitsbeten, um lange Zeit für Gesundung beten. Da kann Gott auch solche Vorzeichen geben. Oder in Berufssituationen. Plötzlich hat der Chef freundlich gegrüßt, für den ich schon so lange gebetet habe, weil er mich immer links liegen lässt. Und da hat er plötzlich auf dem Flur freundlich gegrüßt, jahrelang nie erlebt. Das kann schon so ein Hinweis sein. Bete weiter. Aktives Beten. Und dann gibt es natürlich diese wechselseitige Unterstützung. Wie wichtig ist die? Wenn andere mitbeten, Fürbitte. Stärkung durch Fürbitte anderer Menschen. Paulus, können wir sagen, Paulus ist ein Glaubensheld, aber der war auch dankbar, wenn andere mit ihm und für ihn gebetet haben. In Römer 15 heißt es, dass ihr, also die Mitchristen, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Also Paulus war auch da. Er wusste, andere beten für mich. Und wenn ich mal schwach werde, ich kann nicht mehr im Moment. Selbst das Gebet fällt mir schwer. Dann weiß ich, andere beten für mich. Es gibt in der Geschichte des Pietismus den großen frommen Spener, ein Gottesmann im 18. Jahrhundert, gesegneter Mann Gottes, der viel Gutes im Reiche Gottes damals in unserem Land bewirkt hat. Dieser Spener hatte einen missratenen Sohn. Das gibt's ja, gläubige Eltern. Und das Kind geht ganz andere Wege. Und dieser entlaufene Sohn von Spener, der hat mal gesagt, als er noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, aber er hat gesagt, er hat später bekannt, die Gebete meines Vaters haben mich umgeben wie eine feurige Mauer. Die Gemeinde, das ist es. Der war noch auf Irrwegen, aber die Gebete seines Vaters haben ihn umgeben wie eine feurige Mauer. Irgendwann war halt, weiter nicht. Und das war seine Rettung. Und wenn wir für andere beten, auch wir für andere, die uns gesagt haben, du bete mal für mich, dann haben wir auch ein viel tieferes Verhältnis zu diesen Menschen. Wenn ich für einen Menschen bete, dann begegne ich ihm auch sonst im Alltag anders. Der ist mir viel, viel näher. Ach, der Segen des gemeinsamen Gebets. Jesus sagt, Matthäus 18, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Es verändert die Atmosphäre in einer Familie, in einer Gemeinde, wenn Menschen miteinander und füreinander beten. Und wo das Gebetsleben erlahmt, auch in Gemeinden, liebe Gemeinde, lasst es mich so drastisch sagen, da ist der Tod im Topf. Da ist der Tod im Topf. Und wo Gemeinden Gebetsgruppen haben, wo Menschen zu zweit und zu mehreren miteinander beten, da ist ein ganz anderes Leben. Und das kennen wir ja, Gott sei es gedankt, nicht uns zur Ehre. Gott sei es gedankt, auch in dieser Gemeinde. Paul Schütz, ein großer Theologe, hat mal den kernigen Satz gesagt, den finde ich wunderbar, handfest, handfest. Paul Schütz sagt, es war ein hochgeistiger, hochgelehrter Mann. Aber hier hat er einen kernigen Satz gesagt. Oft lese ich etwas von ihm, das kann ich kaum verstehen, obwohl ich auch studiert habe, wo ich denke, was sagt er überhaupt da? Aber diesen Satz, den finde ich toll. Das Gebet ist die letzte Station, hinter der nichts mehr kommt. Danach hat Gott allein das Wort. Ist das nicht schön? Müssen wir uns mal merken. Das Gebet ist die letzte Station, hinter der nichts mehr kommt. Jetzt hat allein Gott das Wort. Oder könnte sagen, Gott hat das Sagen. Und was sagt er uns? Jesaja 41. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich. Na, klarer kann es doch wohl nicht sagen. Und dann kommen auch Siege in unserem Leben, große und kleine, wie damals die Israeliten es im Großen erlebt haben. Und Josua überwältigte Amalekiter und das Volk. Siege durchs Gebet im aktiven Beten. Und ich komme zum Anfang, am Ende zurück. Wie schrieb doch der junge Graf Zeppelin seinem Lehrer ins Stammbuch: Das Gebet scheint mir eine Waffe zu sein, die uns der liebe Gott selbst geschenkt hat. Mit dir, du starker Heiland, du, muss uns der Sieg gelingen. Wohl gilt zu streiten immerzu, bis eins wir dir Lob singen. Amen.